Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Gut dich zu sehen, wie schön, dass du da bist. Komm erst mal an und dann mach's dir bequem. Immer wenn ich dich sehe, ist, als käme ich nach Hause. Mit dir ist's einfach schön. Gut dich zu sehen, wie schön, dass du da bist. Komm erst mal an und dann mach's dir bequem. Immer wenn ich dich sehe, ist, als käme ich nach Hause. Mit dir ist's einfach schön. Willkommen, willkommen, komm herein, so wie du bist. Willkommen, willkommen, bist du nicht da, hätte ich dich sehr vermisst. Dass gerade du heute da bist, das freut mich besonders. Es gibt niemanden so wie dich. Durch dich wird alles bunter, der Abend wird runder für mich. Dass gerade du heute da bist, das freut mich besonders. Es gibt niemanden so wie dich. Durch dich wird alles bunter, der Abend wird runder für mich. Willkommen, willkommen, komm herein, so wie du bist. Willkommen, willkommen, bist du nicht da, hätte ich dich sehr vermisst. Ist dir klar, es ist kein Zufall, dass es dich gibt. Du bist heute hier, weil einer da ist, der dich liebt. Der dich mit Herzblut erdacht, dich geplant, dich geschaffen hat und der dir sagt: Willkommen, willkommen, komm zu mir, so wie du bist. Willkommen, willkommen, bist du nicht da, hätte ich dich sehr vermisst. Willkommen, willkommen, komm herein, so wie du bist. Willkommen, willkommen, bist du nicht da, hätte ich dich sehr vermisst.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum Frauenabend. Ich hoffe, ihr seid mit guter Laune gekommen, ihr seid gesund gekommen. Ich bin leider ein bisschen erkältet, man hört das vielleicht an meiner Stimme, aber Gott ist größer und das wollen wir heute Abend nochmal wieder feststellen und das wollen wir heute Abend nochmal erleben, wie groß Gott eigentlich wirklich ist. Und wir haben gutes Essen hier, wir sind reichlich versorgt, wir dürfen gleich aus der Fülle von Gott leben und uns erstmal gut sättigen und dann wird Damaris Plotschinski, meine Schwester, eine Predigt halten zum Thema Sterne leuchten nachts, was gibt Hoffnung im Leid. Damaris, komm doch einmal kurz nach vorne, dann kann ich dich kurz vorstellen oder du kannst dich vorstellen. Ja, erzähl uns doch ganz kurz, wer du bist und was du machst.
Hallo, ich bin Damaris Plotschinski, die Zwillingsschwester hier. Und ich fange mal an. Ich bin vom Beruf Grundschullehrerin. Das ist ein wundervoller Beruf. Ich habe gerade ein zweites Schuljahr mit 17 Jungs und 6 Mädels in der Klasse. Es geht richtig ab. Ja, ist richtig gut. Genau. Ich gehe in Bielefeld in eine Kirche, die nennt sich ICF, International Christian Fellowship. Genau. So ein bisschen moderner. Wir mieten zurzeit das Stereo, das ist eine Diskothek. Und machen in der Diskothek Gottesdienst, um eben echt auch Leute zu erreichen, die so den Weg in die Kirche sich da so ein bisschen scheu sind, ne? Ja, was kann ich noch erzählen? Ich bin Single. Genau. Noch. ich mache sehr gerne Sport vom Hobby her. Genau. Und ich liebe Jesus Christus. Das ist, glaube ich, das, was, ist meine größte Liebe. Schön. Wir haben ja ein nicht so leichtes Thema heute. Das ist ja das Thema Leid. Das ist eigentlich immer sehr bedrückend, das Thema. Manche mögen gar nicht so wirklich darüber reden. Wie geht dir das? Das ist ja ein sehr schweres Thema, was du uns heute mitbringst.
Ja, also würde ich meine Gefühlswelt fragen, würde sie antworten, ja, das ist wohl das schlimmste Thema, was es gibt. Also ich bestehe, muss ich dazu sagen, ja nicht nur aus meinen Gefühlen, wobei ich das als Frau öfter denke. Ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht. Ich bestehe aus Körper, Geist und Seele und ich muss ganz ehrlich sagen, was im Geist passiert und was dieses Thema im Geist für Auswirkungen hat. Und wenn wir das Ganze dann noch in Verbindung zu Gott bringen, ist echt spannend. Und ich habe da so interessante Einblicke in dieses Leben im Geist, weil ich bei uns in der Kirche im Sozo-Team arbeite. Ich weiß nicht, ob ihr Sozo schon mal gehört habt. Es ist eigentlich ein Gebetsdienst. Also es ist eine Begegnung mit Gott, die ein Mensch da hat. Und wir, oder ich dann in dem Falle, sitzen einfach dabei und helfen demjenigen in seinem Gespräch mit Gott. Und ich habe dadurch das Privileg, es ist echt eine Ehre, dabei zu sein und zu sehen, wie Gott demjenigen hilft und was er macht und wie er das macht. Und ich bin jedes Mal, obwohl ich ja gar nicht die Leidende in dem Moment bin, ich bin ja mehr so ein Helfer, der daneben sitzt, echt fasziniert von Gott. Das bin ich sowieso, aber das bin ich einfach immer mehr, weil ich sehe, wie liebevoll und wie vielfältig und wie individuell er eben auf diese leidenden Menschen eingeht. Ja.
Danke. Ich bin ganz gespannt, was du uns heute dazu zu berichten hast.
Die schwarz gekleidete Tänzerin kämpft sich durch ihr dunkles, leidvolles Leben allein und gerät dann auf jemanden, der ihr Hoffnung gibt. Und sie wird eins mit dieser Hoffnung. Und plötzlich erstrahlen Farben an ihr und sie tanzt, den Blick zum Himmel gerichtet. Ich habe einen Jahreskalender und auf diesem Jahreskalender ist ein Zitat von Peter Kuzmik. Und der sagt, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Und der Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Bevor ich jetzt meine Predigt starte, möchte ich gerne mit unserem Vater, mit unserem Schöpfer sprechen. Papa, ich danke dir, dass du hier bist. Und wir haben uns heute hier versammelt und reden über ein Thema, um das wir sonst immer gerne einen Bogen machen. Vater, ich danke dir, dass du selbst für solche Zeiten einen Ausweg hast. Und ich bitte dich, dass du jetzt deinen Heiligen Geist ausschüttest. Denn du hast gesagt, der Heilige Geist, das ist der Ratgeber und der Tröster. Und genau den brauchen wir. Papa, danke, dass du hier bist. Wir starten nämlich heute unsere Reise bei dem völlig ungewollten, zutiefst abgelehnten Zustand unseres Seins, dem Leid. Eins wohl der negativsten Wörter unseres Wortschatzes, eine Kategorie, in der wir alles unterordnen, was grausam ist, sinnlos, einfach nicht richtig. Und wir enden heute bei den wohl kraftvollsten Wörtern der gesamten Menschheitsgeschichte. Das Thema Leid beschäftigt die Menschen seit jeher und es werden immer so typische Menschheitsfragen gestellt. Warum lässt Gott das Leid zu? Warum muss ich durch das Leid? Wie soll ich jemals wieder glücklich werden? Und Leid ist laut Brockhaus-Enzyklopädie sogar eine Grunderfahrung und bezeichnet all dasjenige, was einen Menschen eben körperlich und seelisch belastet. Und dazu zählen die Nichterfüllung von Bedürfnissen, Hoffnungen und Erwartungen, der Verlust von Individuen, die Trennung von sozialen Gruppen oder Personen, Alter, Krankheit, Tod und Schmerzen. Und interessant ist jetzt der letzte Satz in dieser Definition. Leid wird in seiner Intensität, in dem Empfinden, immer subjektiv empfunden und ist dabei abhängig von den Erfahrungen und Einstellungen eines Individuums. Das sind zwei Faktoren, die sind veränderbar. Jeder von uns ist in seinem Leben schon mal durch eine leidige Situation hindurchgegangen oder hat sogar eine ganze Leidphase erlebt. Und Leid ist dabei immer eine enorme Herausforderung für jeden, der sich jeder auch irgendwann mal im Leben natürlich in unterschiedlichem Maß stellen muss. Und egal oder unabhängig davon, ob man jetzt einer Religion angehört oder nicht, ist Leid erstmal eine persönliche Wucht, aber auch eine extreme denkerische Herausforderung. Ich habe euch jetzt zu Beginn mal ein kleines Video mitgebracht. Da sehen wir diese denkerische Herausforderung. Für uns selber ist das, was wir jetzt gleich sehen, ein relativ kleines Leid, für denjenigen subjektiv, aber überhaupt nicht. Interessant ist in dem Video der Verlauf bzw. die Haltung der leidenden Person. Schaut es euch an.
Ich weiß nicht, warum ich in die Schule muss.
Sag nochmal. Was du gerade gesagt hast. Ich habe das nicht ganz verstanden.
Ich möchte Bauarbeiter werden.
Ja.
Da muss man nicht schreiben können. Ich fahre nur Fahrzeug.
Ach so.
Und muss man da bei den Fahrzeugen schreiben?
Nee. Aber du musst ja trotzdem auch rechnen können und gucken können, wie hoch die Mauer sein muss und wie tief das Loch sein muss. Muss man alles berechnen.
Oh, ich bin doch nicht jeder Bauchef. Ich fahre nur einen Bagger und alle anderen Fahrzeuge, sonst nichts.
Ja, aber wenn du einen Führerschein machen willst, musst du ja auch lesen können. Wenn Führerscheinprüfung macht, du musst ja erst eine Führerscheinprüfung machen und das sind Fragen, die muss man erstmal lesen können. Und da muss man Bremsweg ausrechnen, da muss man ausrechnen können, wie schwer ein LKW beladen werden kann.
Warum muss ich das alles noch machen? Warum spielst du was?
Ich spiele nichts.
Ja, also ich habe das eben schon gesagt, ich bin Grundschullehrerin. Ich kenne diese leidigen Fragen nur zu gut. Für diesen kleinen Mann hier stellt sich die unheimlich wichtige Frage nach dem Sinn seines Leids. Und er fragt seinen Papa. Und dieser nimmt ihm nicht diesen äußerst leidvollen Arbeitszettel weg. Nein, er erklärt ihm Dinge, die nur der Papa weiß. Und gibt ihm dadurch eine Sinnhaftigkeit und Kraft weiterzumachen. Das hält unter Umständen nicht lange an. Ich kenne das aus dem Schulalltag. Na, die ersten stehen nach 2 Minuten wieder bei mir am Pult. Diesmal wollen sie dann Pilot werden. Dann brauchen sie auch keine Mauer mehr errechnen, ne? Solche kleinen Leitsituationen, die hatten wir auch als Kinder. Die haben wir auch immer noch als Erwachsene. Und während jetzt so, ich sag mal, kleine Leitsituationen relativ schnell überwunden werden können, gibt es jetzt allerdings auch wirklich heftige Leiterfahrungen, die jetzt eindeutig nicht mehr mit irgendwelchen simplen Antworten beantwortet werden können. Und meiner Meinung nach ist Leid sogar eines der häufigsten Ursachen, weshalb Menschen nicht an Gott glauben wollen oder können. Ich hatte eine Freundin, die hat zu mir gesagt, den Glauben an Gott habe ich verloren. Da habe ich gesagt, oh, schade, wo denn? Und dann hat sie erzählt, als sie ein Kind war, hatte sie ein Pferd. Dieses Pferd ist dann gestorben. Und dann hat sie gebetet und gesagt, und Gott gebetet, dass er ihr ein neues Pferd schenkt. Und das hat er nicht getan. Dann hat sie den Glauben an Gott verloren. Verlust, Leid, den Glauben verloren. Bei solchen Gesprächen würde man ja am liebsten aufspringen und ein Pferd kaufen, oder? Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ihr, und ich tue es immer noch, eine Begegnung mit Gott gewünscht. Eine Gotteserfahrung, die sie dazu befähigt, mit Leid umzugehen. Denn Leid wird es auf dieser Welt immer geben. Wir kommen später noch darauf zu sprechen, warum das wohl so der Fall ist. Ihr merkt jetzt allerdings schon eins. Wenn ich mit Leid falsch umgehe, kann mich das für eine ziemlich lange Zeit in ein düsteres Gefängnis werfen, voller Verzweiflung, Wut, Zorn, Trauer, Verbitterung. Und das ist übrigens auch der Ort, wo der Feind von Gott dich gerne hätte. Denn dann bist du sozusagen weggeschlossen. Du bewirkst nicht mehr so viel. Du bist weggeschlossen. Und ich befasse mich mit diesem Thema jetzt seit circa einem Jahr. Und in diesen vielen Gesprächen mit leidtragenden Personen ist mir eins immer wieder aufgefallen, wie sehr wir Menschen angesichts schwieriger Fragen unter Erklärungszwang stehen. Wir haben ein enorm hohes Bedürfnis, gerade das Schwierige einordnen zu können. Und wir sind auch so strukturiert, dass wir Erfahrungen, die wir machen, in bekannte Schemata einordnen. Das nennen wir dann die Assimilation. Oder eben neue Kategorien bilden, um eben andersartige Erfahrungen auch wieder einsortieren zu können. Das ist dann die Akkommodation. Und durch diese Akkommodation entstehen übrigens neue Denk- und Verhaltensweisen. Und diese beiden Erkenntnisprozesse sind auch wichtig, damit wir uns verändern und weiterentwickeln können. Und Jean Piaget, der hat diese beiden Begriffe erfunden für das, was da im Kopf passiert, der sagte, die sind auch wichtig, damit Menschen aus ihren Erfahrungen ihren Nutzen ziehen. Ja, aber was denn, wenn so eine heftige Leitsituation überhaupt gar keinen sichtbaren Nutzen aufweist? Und dann kommt auch noch so eine renommierte Frau Dr. Jule Specht vorbei, Professorin der Psychologie. Die kennen sich ja aus, ne? Die wissen ja, was sie sagen. Und die sagt, Menschen, die etwas wirklich Schlimmes erlebt haben, schwere Krankheiten oder den Tod einer nahestehenden Person, werden dadurch oftmals nicht stärker, sondern im Durchschnitt verletzlicher, sorgenvoller und ängstlicher. Ja, dann bleibt dir ja in deiner Akkommodation hier im Kopf nichts anderes übrig, als die Kategorie, ich bin ein Opfer, zu eröffnen und dich da hineinzusetzen. Gefängnis. Und dazu passt auch, habe ich ein Zitat gefunden, von dem eloquenten Biologen Richard Dawkins, Atheist. Der erklärt sich das Ganze so, er sagt, wenn das Universum nur aus Elektronen und aus egoistischen Genen bestünde, wären sinnlose Tragödien, wie zum Beispiel ein Busunglück, wo Kinder gestorben sind, genau das, was wir erwarten würden, zusammen mit einem ebenso sinnlosen, glücklichen Zufall. Ein solches Universum hätte weder gute noch schlechte Absichten. Es würde überhaupt gar keine Absichten haben. In einem solchen Universum mit blinden physikalischen Kräften werden manche Menschen verletzt, andere haben Glück. Und man wird darin weder Sinn noch Verstand noch irgendeine Gerechtigkeit finden. Das Universum hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnet, wenn dahinter keine Absicht, kein Plan, kein Gut oder Böse stehen. Nichts außer erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Atheisten haben, wie wir hier klar sehen können, erschreckend hoffnungslose Perspektiven. Und so bleiben dann auch wirklich viele Menschen in ihrem Opfersessel sitzen. Und einige Menschen machen es sich sogar über die Zeit, ich sage jetzt mal recht bequem, in dem Sessel. Natürlich sitzt da jetzt keiner gerne drin. Aber dann kommt immerhin mal jemand vorbei, klopft einem wohlwollend auf die Schulter und sagt, du hast es aber auch schwer. Und man kann es auch überall mal wieder so betonen und anbringen und sagen, meine Krankheit wird immer schlimmer, meine Kinder haben sich von mir abgewendet oder Chef, die Arbeit. Das Leben ist einfach unerträglich. Und dann kommen wir Christen um die Ecke. Wir Christen haben eine so umwerfende Botschaft, dass sogar langjährig aufgebaute Gedankengebäude im Kopf zerschmettert werden, wenn sie nicht zu dem passen, was diese Botschaft sagt. Vorausgesetzt, man fängt an, ihr zu glauben. Wäre das Leid eine Person, so würde sie sich fürchten vor jedem Menschen, der anfängt, dieser Botschaft zu glauben. Denn von dem Moment an hat sie die Autorität, diesen Menschen gefangen zu nehmen, verloren. Meine Predigt heute dient so ein bisschen als Perspektiverweiterung, Perspektiverneuerung. Ich möchte gerne mit euch heute im Gedanklichen einen neuen Weg einschlagen, dass ihr eben nicht in einer Kategorie, ich bin ein Opfer, kleben bleibt. Wenn du jetzt allerdings in einer akut leidvollen Phase steckst, muss ich mich als erstes bei dir entschuldigen. Denn das Letzte, was du jetzt brauchst, ist ein theoretischer Vortrag. Du brauchst Gebet, Nähe, Umarmungen. Aber es ist ja eben eine denkerische Herausforderung. Und es kann dir jetzt helfen, weil dein Schmerz so stark sein kann, aktuell, dass er deine Denkprozesse in Teilen blockiert. Denn das kann Schmerz machen im Körper. Und es kann dir jetzt helfen, wenn du jetzt einmal leise für dich und vor Gott die Entscheidung triffst, okay, ich gehe hier gedanklich mit. Ich beginne nämlich jetzt auch in einem ersten Schritt mit dem Körper, um zu verstehen, was Leid überhaupt ist und was der Verstand und der Körper dabei tut. Also Leid ist ein äußerst unangenehmes, schmerzliches Gefühl. Aber Leid und Schmerzen sind nicht dasselbe. Schmerz ist eigentlich nur eine natürliche Reaktion des Körpers. Leid hingegen entsteht durch den körperlichen und emotionalen Schmerz, und zwar durch Bewerten und Vergleichen mit den eigenen Vorstellungen in Verbindung bringen. Irgendwas passt hier jetzt offensichtlich nicht mehr zusammen. Das Ziel wurde verfehlt, der Traum ist geplatzt, eine geliebte Person ist tot und das tut weh. Und der Körper und der Verstand machen hierbei, jetzt platt gesagt, nur ihren Job. Sie müssen das auch tun. Denn sie geben auf ihre Art wieder, was sich in deiner Seele und in deinem Geist abspielt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns heute damit beschäftigen, worauf du deinen Geist richtest. Denn im Angesicht von diesem gefühlten Leid, was insbesondere für uns Frauen eine Herausforderung darstellt, denn wir Frauen sind im Gegensatz zu den Männern, wir sind die Herzdamen, so hat Gott uns erschaffen. Wir haben eine viel größere Intuition, emotionale Situationen zu erfassen, zu begreifen, zu beschreiben. Aber diese große Emotionalität macht es uns im Leid eben auch zu einer Herausforderung. Denn im Angesicht von diesen Gefühlen des Leids ist es für uns so schwer, diese Realität einordnen zu können, uns dieser Realität zu stellen und dann auch noch in Zusammenhang mit einem liebenden Gott zu bringen. Denn genau dieser Schmerz des Leids, der Ungerechtigkeit, dieses Unverständnisses zerschmettert ja oft den Glauben an einen lieben, fürsorglichen Gott. Und so scheint es, als hätte jeder von uns zwei Pässe bekommen zum Leben. Den einen für das schöne Leben aus Freude und Genuss und den anderen für das dunkle Tal des Leids und der Schmerzen. Und es erscheint uns ernsthaft paradox, dass Gott dieses dunkle Tal des Leids zulässt und uns gleichzeitig verheißt, dass er in diesen Zeiten bei uns ist. Und daher fordern viele Menschen eine Erklärung, eine Begründung in solchen Situationen, dass sie sagen, hey, ich muss das verstehen, damit ich es einordnen kann. Ich muss wissen, warum das passiert ist. Und so starten wir heute jetzt mal mit der ersten Frage. Das ist, glaube ich, die Frage, die am meisten bei diesem Thema gestellt wird. Wenn Gott doch allmächtig ist, warum lässt er dann das Leid zu? Der Philosoph Gottfried Leibniz prägte schon 1697 die berühmte Theozide-Frage, indem er das formulierte, entweder will Gott das Leid beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Oder er kann es und will nicht, dann ist Gott missgünstig, also nicht gütig, was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht, dann ist er schwach und missgünstig, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was alleine Gott ziemt, also was alleine auf ihn zutrifft. Woher kommt dann das Leid und warum nimmt er es nicht hinweg? Die Frage, woher kommt das Leid, lässt sich zu einem erschreckenden Großteil mit uns selbst beantworten. Ein immens hoher Anteil an allem Leid, was in dieser Welt passiert, wird von Menschen ausgeübt. Ich habe ein Zitat gelesen, da hieß es, nicht Gott zettelt die Kriege dieser Welt an, sondern wir Menschen sind es. Jeder von uns hat das Gesamtleid in dieser Welt irgendwann, irgendwo schon einmal vergrößert. Du warst irgendwann schon mal daran beteiligt, dass irgendjemand traurig war. Auch du hast mit deinem Lebensstil dazu beigetragen, dass die Natur leidet. Würde man das Leid von dieser Welt beseitigen wollen, wäre es am besten so, wenn man letztlich den Menschen von dieser Welt nimmt. Denn wir haben einen freien Willen. Dieser freie Wille ermöglicht es uns, das Böse zu wählen. Das Unüberlegte, das Verkehrte, das Schadende. Und Gott lässt es zu. Gott hat eine Welt erschaffen, in der alles nach seinen Regeln laufen sollte. Dann wären alle Menschen liebevoll miteinander. Dann wäre die Natur im Reinen. Aber der Mensch ist immer und immer wieder davon abgewichen, hat sein eigenes Ding gemacht. Und das über Jahrhunderte hinweg. Und das hatte Auswirkungen auf die Natur. Wir stellen es jetzt gerade erschreckend fest, wie sehr wir unsere Natur kaputt gemacht haben. Das hatte Auswirkungen auf das soziale Miteinander. Das hatte sogar Auswirkungen auf die Bildung von Krankheitserregern, auf unseren Körper, auf die Konstitution unseres Körpers, auf die Beschaffenheit unseres Immunsystems. Das Böse hat sozusagen einen gewissen Spielraum in dieser Welt bekommen. Und nicht nur Gott, sondern auch wir lassen es zu. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Bei dem einen wird der Psalm 115 zitiert, der Himmel gehört Gott. Die Erde hat er den Menschen gegeben. Also ist nicht die Frage, warum lässt Gott das Leid zu? Die Frage ist, warum lassen wir das Leid zu? Und dann habe ich eine Karikatur gefunden, die fand ich sehr einprägsam. Da sitzt ein junger Mann mit Jesus auf einer Bank und sagt zu Jesus, das ganze Leid, diese Hungersnöte, Obdachlosigkeit, warum lässt du das denn zu? Und dann sagt Jesus, gut, dass du das ansprichst. Dasselbe wollte ich dich gerade fragen. Wir vergessen manchmal, dass wir der Leib Christi hier auf der Welt sind, oder? Auf die Frage, warum nimmt er das Leid nicht hinweg, antwortet C.S. Lewis, das ist der Autor der Narnia-Filme, ziemlich präzise mit folgenden Worten. Er sagt, gewiss wäre es Gott möglich gewesen, wie durch ein Wunder die Folgen der ersten Sünde zu beseitigen. Er hätte Abel wieder lebendig machen können. Aber das hätte nicht viel genutzt, wenn er nicht auch bereit gewesen wäre, die Folgen der zweiten und dritten und vierten und so weiter wieder gut zu machen. Hätten Gottes Wunder irgendwann dann doch aufgehört, wären wir früher oder später doch zu unserem gegenwärtigen Zustand gelangt, oder? Hätten die Wunder nicht aufgehört, wäre die Welt durch fortwährendes göttliches Eingreifen abgesichert und korrigiert. Eine Welt, in der nichts, das passiert, jemals von einer menschlichen Entscheidung abhängig wäre. Wir wären Marionetten. Würden die Menschen immer auf Gott hören und hätten sie immer auf Gott gehört? Es fällt fast schwer, sich vorzustellen, wie unsere Welt dann wohl heute aussehen würde. Leid ist also die Folge des Losgelöstseins von Gott. Und jetzt könnten wir weiter fragen, warum lässt denn Gott zu, dass wir die Menschen sündigen können und somit viel Leid entsteht? Warum lässt er zu, dass es in seiner Welt Leid gibt und dass wir dann dahin durch müssen? Hierzu möchte ich dich einmal bitten, dich in folgende Geschichte hineinzuversetzen. Dein Kind kommt weinend aus der Schule. Seine Freundin hat zu ihm gesagt, du bist jetzt nicht mehr meine Freundin, ich habe eine neue. Dein Kind hat völlig ungerechtfertigtes Leid erlebt, kann nichts dafür und ist zutiefst betrübt. Und dann fragt es dich, Mama, warum ist mir das passiert? Tu doch etwas. Du könntest ja jetzt die Mutter von meiner Freundin anrufen oder am besten alle Mütter von den Kindern aus meiner Klasse und mit denen besprechen, dass mich niemand mehr alleine auf dem Schulhof stehen lassen darf. Das könntest du doch tun. Mama, warum hast du eigentlich zugelassen, dass ich mit meiner Freundin in eine Klasse komme? Wir hatten doch schon im Kindergarten öfter Streit. Du wusstest doch, dass wir irgendwann wieder Streit bekommen werden und dass ich dann leide. Mama, warum hast du mich überhaupt auf der Schule angemeldet? Und bringst mich da jeden Morgen hin und verlangst, dass ich da hingehe, obwohl du weißt, dass ich dort immer mal wieder leiden werde. Mama, wieso hast du mich überhaupt geboren? Du wusstest, dass ich leiden werde. Wieso hast du mich bekommen? Was antwortest du deinem Kind? Einigen geht jetzt wahrscheinlich schlagartig durch den Kopf, weil ich dich liebe. Weil ich mir ein Leben ohne dich gar nicht mehr vorstellen kann. Ich bin doch da für dich, ich helfe dir doch. Wir machen das zusammen. Das gehört dazu. Weil ich dich liebe. Inwiefern macht sich eigentlich ein Elternpaar schuldig, wenn sie ein Kind kriegen, in dem Wissen, dass dieses Kind Leid erleben wird und dass es sogar eines Tages sterben wird, denn wir Menschen haben eine 100%ige Sterbewahrscheinlichkeit. Kausal betrachtet sind Eltern dafür verantwortlich, dass ihr Kind Leid erleben wird. Es wäre besser, sie würden ihr Kind von der Schule nehmen, Ich als Lehrerin kann auch sagen, da wird jedes Kind irgendwann mal Leid erleben, das ist so. Und damit das Kind am besten gar kein Leid erlebt, wäre es das Beste, sie würden gar nicht erst das Kind gezeugt haben. Aber so denkt niemand von uns. Weil das Gut der Existenz, des Lebens, des Seins so viel höher ist, dass es legitim ist, wenn Eltern das Leid und sogar den Tod ihres Kindes in Kauf nehmen, ein Kind bekommen, damit es leben kann, damit es geliebt werden kann. Und wenn man schon menschlichen Eltern keinen moralischen Vorwurf daraus machen kann, dann schon gar nicht einem allmächtigen Gott, dem es möglich ist, der sein ganzes Handeln darauf abzielen kann, dich zu lieben und dir beizustehen. Und er wollte genau dich. Es gibt immer wieder Überlegungen, die sagen, ja, Gott hätte ja eine andere Welt erschaffen können, in der es den Menschen gar nicht möglich gewesen wäre zu sündigen. Dann hätte er sich selbst ja auch eine ganze Menge Leid erspart. Aber wenn es eine solche andere Welt gegeben hätte, dann gäbe es nicht dich und mich. Denn du bist genau das, was du bist, weil du eben jetzt in dieser Weltzeit auf der Welt wie die unsere lebst. Unsere Existenz ist abhängig davon, dass es die Welt wie die unsere gibt. Es gäbe dich noch nicht mal, wenn du im 3. Jahrhundert geboren wärst. Dann hättest du andere Eltern, andere Gene, andere Prägungen. Du wärst nicht du. Aber Gott wollte dich. Es geht ihm um dich. Und Gott bietet jedem von uns bei sich selbst die Möglichkeit der ewigen Liebe an. Weil er dich liebt. Weil ich dich liebe. Und genau diese Liebe ist es auch, die ihn antreibt, die ihn ausmacht und die eben mit der Freiwilligkeit eines Menschen notwendigerweise zusammenhängt. Deswegen auch eine Welt, in der die Möglichkeit zu sündigen besteht. Er will nämlich diesen freien Willen, weil er freiwillige Liebe will. Das ist er, so ist er. Er ist freiwillige Liebe. Das ist sein Wesen. Und in dieses Wesen, in seine Liebe, will er uns mit hineinnehmen. Augustino von Hippo, das ist ein großer Denker der Antike, beschrieb diese Tatsache, wie ich fand, sehr einleuchtend mit den Worten: Wenn es stimmt, dass Gott Liebe ist, und genau das lesen wir übrigens im Johannesevangelium, Gott ist Liebe, so steht das wörtlich in der Bibel. Wenn es stimmt, dass Gott Liebe ist und dass der Grund, warum Gott erschafft, Liebe ist, um dann Menschen zu haben, die ihm in Liebe aus freien Stücken zugewandt sein können, dann folgt mit dieser Liebe auch gleichzeitig die Notwendigkeit der Freiheit. Weil Liebe, die erzwungen wird, diesen Namen nicht wert ist. Alle Verheirateten hier unter uns können sich das jetzt wahrscheinlich gut vorstellen, indem ihr euch einmal ausmalt, ihr hättet eurem Ehegatten auf der Hochzeit eine Schusswaffe an den Kopf gehalten. Der hätte wahrscheinlich auch ja gesagt. Aber deswegen ist das noch lange keine Liebe. Liebe setzt voraus, dass man auch Nein sagen kann. Wenn der Geliebte zum Automaten wird, zu einer Marionette, zu einem Roboter, dann ist keine Liebe vorhanden. Und der Liebende, der bleibt letztlich doch allein. Und eben diese geschöpfliche Freiheit, die wir haben, die auch notwendig ist, wenn es um Liebe in diesem Universum geht, die erstreckt sich eben auf alle Formen des Leids und insbesondere auf die des moralischen Leids, dass sich Menschen gegeneinander Böses antun. Jetzt haben wir uns ganz viele Warum-Fragen gestellt, die das globale Leid betreffen. Aber mir ist klar, dass wir Menschen ja viel mehr von unserem persönlichen Leid bewegt sind als von dem globalen. Und da kommen ja jetzt wirklich die zerrüttenden Fragen. Warum ich? Warum muss ich da durch? Warum macht Gott nichts? Im Rahmen deiner freiwilligen Entscheidungsmacht kannst du dich entscheiden, eine böse Tat zu tun, die dann Leid erzeugt. Genauso kannst du dich aber auch für einen destruktiven Weg entscheiden, wenn du im Leid bist, wenn das Leid dich überrollt. Und der größte destruktive Weg im Leid ist das Steckenbleiben auf der Warum-Seite. Denn das Warum führt dich immer und immer wieder und es hört auch nicht damit auf. Dir vor Augen zu führen, was geplatzt ist, was jetzt nicht mehr geht. Es führt dich immer wieder zu deinen geplatzten Träumen, zu deinen Plänen, die jetzt nicht mehr aufgehen. Und im Hinblick darauf fragst du dich zu Recht immer wieder, warum kann ich das jetzt nicht mehr erreichen? Warum ist mir das passiert? Warum lässt Gott das zu? Gibt es den überhaupt? Hasst Gott mich? Und die Tatsache, dass Gott freiwillige Liebe will und es auf dieser Welt deshalb viel Leid gibt, hilft einem Menschen jetzt auch recht wenig. Aber es gibt einen Vers in der Bibel, der gibt jedem Leidtragenden einen Hoffnungsschimmer. Und der steht in Römer 8, Vers 28. Da heißt es, wir wissen aber, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten bewirkt. Da steht nicht, alles ist gut. Es wird zum Guten bewirkt. Das ist ein Prozess zum Guten hin. Und anstatt jetzt auf diesen Warum zu verzweifeln, zu verbittern, und auf dieser Seite im Übrigen gegen Gott zu rebellieren, gegen Gott zu kämpfen und während dieser Rebellion gegen Gott übrigens enorme Energie zu verschwenden, zu verlieren, was du dir gar nicht leisten kannst, gehen wir jetzt einen neuen Weg, dass die Energie da nicht verpufft, sondern dass die Energie in Hoffnung investiert wird. Vom Warum zum Wozu. Und das Wozu ist nicht eine Antwort auf dein Warum. Das Wozu ist ein, wozu wird Gott diese Leitsituation zum Guten gebrauchen? Es ist ein Blick nach vorn. In eine hoffnungsvollere Richtung. Das Wozu holt dich aus deiner Verzweiflung raus und ändert deine Perspektive. Ein sehr gutes Beispiel in der Bibel ist Josef. Josef wurde als Kind von seinen Geschwistern als Sklave nach Ägypten verkauft. Ist in Ägypten auch noch für mehrere Jahre im Gefängnis gelandet. Und dann durch Gottes Wirken zu Ägyptens höchster Mann, direkt unter dem Pharao geworden. Und als dieser zweithöchste Mann ganz Ägyptens, trifft er auf seine Brüder wieder und sagt da Folgendes. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. 1. Mose 50, Vers 2. Nicht das Leid als solches hat zum Guten geführt, sondern Gott steckt dahinter. Josef hätte wirklich allen Grund gehabt zu jammern, zu verbittern. Er wäre heutzutage einer von seinen Brüdern als Sklave verkauft worden. Also den hätten wir in eine Psychiatrie gebracht, in eine Klapse, Persönlichkeitsstörung, aus. Aber Gott hat es zum Guten gewendet. Jedes leidvolle Erleben macht etwas mit dir. Es verändert nicht nur deine Umwelt, sondern auch dich. Und wenn du Gott erlaubst, dich durch die Leitsituation hindurch zu führen, dann passieren folgende Dinge. Ich möchte dir einige davon vorstellen. Punkt 1. Ein Mensch wird stärker. Mir ist bewusst, dass ich hier gerade Frau Dr. Psychologie widerlege. Aber ich berufe mich hier auf die Bibel. Und zwar auf Römer 5, die Verse 3 bis 5. Da heißt es, wir danken Gott auch für die Leiden. Was ist das für ein krasser Satz? Hast du das schon mal getan? Wir danken Gott auch für die Leiden. Wie heftig das ist. Aber hierhinter kommt die Erklärung, warum. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber bringt Erfahrung. In einigen Übersetzungen steht Bewährung. Und das wiederum stärkt die Hoffnung. Ein Mensch, der stark in der Hoffnung ist, der ist stark, weil er nämlich nicht sorgenvoller ist, weil er nämlich nicht ängstlicher ist. Er ist stark in der Hoffnung und deshalb ist er stark. Und selbst wenn alle Psychologen auf der Welt was anderes behaupten, die Realität, die Wahrheit ist das, was in der Bibel steht. Der nächste Punkt ist, Leiden schafft unglaublich tiefe Beziehungen. Es gibt ganz viele Geschichten, wo Menschen durch eine Leidphase gegangen sind und danach waren die wirklich aneinander geschweißt, sehr eng. Ich möchte ehrlich gesagt nicht so sehr jetzt darauf hinaus, wie sehr Leid auch Menschen zusammenschweißen kann, sondern auf deine Beziehung zu Gott. Dein Leid kann deine Beziehung zu Gott enorm vertiefen. Du lernst Gott kennen, vielleicht sogar überhaupt erst. Durch deine Leitsituation erkennst du Gott. Erkennen heißt im Hebräischen Jada. Es gibt so einen Vers wie sei still und erkenne, dass ich der Herr bin. Jada. Oder Adam erkannte Eva. Jada. Dieses Wort wird benutzt für die tiefste Erkenntnis, Intimität. Und aus deiner Verletzlichkeit heraus erkennst du Gott. Und du erkennst Gott, Seiten an Gott, die dir vorher vielleicht noch nicht bewusst waren oder die du nicht kanntest. Nähe, Trost, Kraft, Heilung. Du lernst Gott kennen. Der nächste Punkt habe ich genannt Umdenkprozesse. Wenn du durch eine Leitsituation hindurch gehst, denkst du nachher anders als vorher. Und zwar werden dir Dinge bewusst, die dir vorher nicht bewusst waren. Dir wird deutlich, was dir wichtig war und was unwichtig ist. Bedeutungslose Dinge werden erkenntlich bedeutungslos. Deine Prioritäten, deine Einstellungen werden zum Teil völlig auf den Kopf gestellt. Du denkst nachher anders als vorher. Du wirst quasi gedanklich und von den Einstellungen her gereinigt. Der nächste Punkt ist Weisheit. Weisheit bedeutet, du redest nicht mehr nur theoretisch darüber. Du bist Teil gewesen. Du hast mit diesem Leid unter Schmerzen und Tränen gekämpft. Du hast es durchrungen. Und genau das gibt dir einen Schlüssel, anderen in ähnlichen Situationen zu helfen, den eben niemand hat, der nicht durch so ein Leid hindurchgegangen ist. Und der letzte Punkt, den ich habe, das ist für mich meine Motivation. Wir sitzen heute sowieso hier und haben alle unterschiedliche Leitanforderungen und für jeden von euch wird auch ein anderer Teil in der Predigt greifbar. Für mich ist der nächste Punkt der mich antreibt. Der nächste Punkt ist, du bist nun ein wertvoller Zeuge. Deine herausfordernde Leitsituation kann dich sozusagen auf ein höheres Level katapultieren, weil du jetzt ein Zeuge dafür bist, wie Gott dir geholfen hat, wie du mit Gott dahin durchgehst. Du bezeugst eigentlich, wer Gott ist. Und die Welt und die Menschen, wir brauchen dich und dein Zeugnis. Wir sind darauf angewiesen. Wir brauchen jedes Zeugnis. Wir ermutigen uns gegenseitig mit unseren Zeugnissen. Wir geben uns sogar Erkenntnis über Gott mit unseren Zeugnissen. Zeige der Welt, mit wem man durch die schlimmsten Zeiten gehen kann und dass sie dich eben nicht gefangen nehmen, sondern dass dein Gott mit dir ist. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, Damaris, das hört sich echt schön an. Anders denken, Zeuge sein, Weisheit haben. Damaris, ich habe meinen Ehemann verloren. Du weißt überhaupt nicht, wie es mir geht. Wie soll ich das erreichen? Wie soll ich das schaffen? Oder Damaris, ich habe eine unheilbare Krankheit. Oder ich bin süchtig. Wie soll ich das machen? Wie soll ich da hinkommen? Ich kann nicht mehr. Mir ist bewusst, dass Leid, Trauer, Bewältigungsphasen der härtesten Zeit sind. Und genau deshalb brauchen wir ja jemanden. Wir brauchen etwas, woran wir uns festhalten können, von dem wir ausgehen, dass es hilft. Das ist Hoffnung. Wir klammern uns an etwas, von dem wir ausgehen, dass es hilft. Genauso wie die Sterne in dunkelster Nacht die Schiffe sicher navigiert haben. Ein sicherer Weg durch das Dunkel. Er ist unsere Hoffnung. Er ist unser Schatz. Er ist unsere Botschaft. Lass mir dir erklären, warum. Wir Christen erzählen von einem Gott, der das ganze Universum, alle Planeten, alles, die Erde, alles, was auf der Erde ist, erschaffen hat. Der weiß, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Der heute schon weiß, was du morgen tust und warum du es tust. Der so unbeschreiblich groß ist, dass niemand ihn begreifen könnte. Und dieser unbegreiflich große Gott weiß Bescheid. Er weiß Bescheid, dass es auf der von ihm geschaffenen Welt Leid geben wird, da sich die Menschen von ihm abwenden werden. Er weiß, dass sich Lügen und Stolz im Inneren der Menschen einnisten. Und er weiß, dass es schmerzhaft werden wird, wenn das, woran die Menschen sich klammern, woran sie sich erfreuen, zerbricht. Er wusste, dass wir Leid erleben werden. Er wusste sogar, dass es für einige von uns leidvoll sein wird, wenn er die Menschen reinigt oder heiligt, indem er eben zulässt, dass nicht mehr alles nach unseren Vorstellungen läuft, sondern nach seinen. Er wusste, dass die Menschen Leid erfahren werden, weil andere Menschen nicht auf ihn hören und dann wiederum anderen Leid antun werden. Er wusste, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt. Römer 8, Vers 22. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt, wie eine Frau in den Geburtswehen. Und weil er das wusste, hat er das Unfassbare getan. Er selbst geht in seine Welt, indem er seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus sandte und am Kreuz die Welt mit sich selbst versöhnte. 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Jesus ist Gott. Jesus ist Mensch. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Jesus war ein Mann des Leidens, heißt es. In Jesaja 53, Vers 3 wird er so beschrieben: Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man sein Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn auch nicht. Er ist den Leidensweg bis zum Ende gegangen. Ja, sogar bis zum Tod am Kreuz. Und das hat alles von ihm abverlangt. Der saß blutschwitzend in dem Garten Gethsemane am Tag, bevor er gekreuzigt wurde. Blutschwitzend vor Angst. Wir kennen noch nicht mal diesen Zustand. Und dann hat er gesagt, bitte, Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Das hat Jesus gesagt. Und Gottes Wille war das wozu. Er liebt die Menschen, er liebt dich. Und weil die Menschen von ihm abgewichen sind, müssen sie befreit werden von dieser Trennung, von der Sünde, von Schuld, von Angst, von Wut, von Zorn, von Krankheit. Sie müssen befreit werden. Und das Motiv für seinen Leidensweg lesen wir in Hebräer 12, Vers 2. Da heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Achten, das ist ein Prozess hier oben, wie er das bewertet. Das Kreuz erduldet und die Schande für nichts achtete. Das wozu? Das war für uns. Für dich. Jesus weiß aus Erfahrung, was es heißt, Mensch zu sein. Er weiß aus Erfahrung, was es heißt, Opfer von Gewalt zu sein. Verraten von Freunden und Familien. Ungerecht verurteilt. Er weiß, was es heißt, körperliches Leid zu erleben. Und die heftigste Form von Leid, den durch den Tod am Kreuz zu ertragen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sogar diesen Zustand kennt Jesus, in dem wir meinen, uns häufig zu bewegen, wenn wir so mitten im Leid stecken. Und jetzt kommt die Kernbotschaft, der Schlüssel des Ganzen. Und den lesen wir in Jesaja 53, Vers 4. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten. In einigen Übersetzungen steht, er trug unser Leid und lud auf sich unsere Schmerzen. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Jetzt kommt die Begründung. Damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist schon passiert. Das ist der Zustand, der für dich am Kreuz erwirkt wurde. Das ist das, wo du hingehörst. Freiheit, Frieden, Heilung. Er hat das für dich getan, damit er dir dein Leid wegnimmt, damit er dir deine Schmerzen wegnimmt und dich mit seinen übernatürlichen, ja sogar den Tod besiegenden Kräften aus dem Tal des Leids rausholt und ins Licht holt. Denn wir leben in Jesus Christus nicht durch das physisch Sichtbare, so was für einen Menschen möglich ist oder was für einen Menschen üblich ist. Nein, wir leben durch eine göttliche Kraft, die nie versiegt. Wir sind diejenigen, die übernatürlich verändert werden. Das, was für einen Menschen gar nicht mehr drin gewesen wäre. Denn wir sind die Träger, die Gefäße der Kraft Gottes. Gott überlässt die Welt nicht dem Menschen und wendet sich dann ab. Obwohl wir Menschen seine Erde kaputt machen. Obwohl wir Menschen gegen Gott rebellieren. Obwohl die Menschen nicht bereit sind, Demut vor Gott zu haben. Und obwohl wir dann auch noch Gott anklagen, weshalb das Leben nicht so läuft, wie wir das gerne hätten, kommt er randvoll mit Liebe in seine Welt. Er leidet das Leid, was durch den Menschen und seine Sünden überhaupt erst Existenzberechtigung in dieser Welt bekommen hat. Das erleidet er selber, zieht quasi das Leid an, durchringt es, bekämpft es, besiegt es. Und zwar so, dass noch nicht mal mehr der Tod uns jetzt etwas anhaben kann. Was haben wir nur für einen krassen Gott? Jesus erklärt in seiner Antrittsrede seinen Auftrag, seine Bestimmung, seine Aufgabe. Seine Aufgabe. Da sagt er in Jesaja 61, Vers 1, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Das heißt, er kann das. Bevollmächtigt. Er kann das. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Erinnert ihr euch noch an das Gefängnis von vorhin? Ihre Fesseln werden gelöst und die Kerkertüren werden geöffnet. Das Wie ist seine Aufgabe. Ich weiß, dass dein Verstand gerne das Wie geklärt hätte. Aber Gott geht es immer darum, dass du mit ihm verbunden bleibst, dass du ihm vertraust. Egal was kommt, gerade wenn es dir schlecht geht, ja, dafür ist er doch gekommen. Glaubst du, dass Gott einen Plan für dich hat? Glaubst du, dass er stärker ist als alles, was dich jetzt gerade niederdrückt? Glaubst du das? Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Denn er hat alles in den Glauben hineingelegt. Und das ist wundervoll. Du musst noch nicht mal irgendwas leisten. Du musst nichts bezahlen. Du musst es nur glauben. Alles liegt im Glauben. Gott wusste, dass wir eine Welt, dass wir in einer Welt, Menschheit, die von ihm abgewichen ist, jemanden brauchen, der uns an die Hand nimmt, der uns beisteht, der alles selbst erlitten hat, von wegen den ganzen Weisheitsschlüsseln, und uns dann über einen zeitweise äußerst schmerzhaften Weg letztlich doch zum Guten führt. Gott kam, weil er wusste, dass wir in seiner Welt Leid erleben werden. Und er kam in seine Welt mit seiner göttlichen Macht. Und er leidet das denkbar heftigste Leid, unser Leid, um dir und mir zu beweisen, dass er uns wirklich liebt. Und dann lässt er uns nicht alleine mit dem Leid. Nein, er sichert uns zu, dass er uns mit seinem übernatürlichen Wirken, mit seiner übernatürlichen göttlichen Macht aus allem rausholt, was uns bedrückt, weil er es kann. Das ist dein Gott. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Das macht er. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und tröstet uns. steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können. Wenn du dich also in einer Situation befindest, die dein Ertragen völlig übersteigt, dann wende dich an deinen Gott und sag ihm, was dich bedrückt, und weine alles raus, so oft das notwendig ist. Und dann lass dich von ihm wiederherstellen, größer und stärker als je zuvor. Lass dich von Gott gebrauchen, dass seine Herrlichkeit an dir sichtbar wird. Glaube, dass Gott dich wiederherstellen will. Und glaube, dass er das kann. Glaube, dass er noch viel schönere Tage für dich geplant hat, als du dir jetzt vorstellen kannst. Zieh das Leid aus und zieh Jesus Christus an. Und wenn du dich jetzt fragst, schöner Satz, aber wie geht das? Ich habe ein Gebet mitgebracht. Ich werde dieses Gebet jetzt von hier vorne beten. Und ich möchte dich einladen, dieses Gebet mir nachzusprechen, wenn du möchtest. Wenn da Sätze drin sind, die du so nicht formulieren kannst oder willst, dann musst du das nicht tun. Bete das mit, was zu deinem Herz passt. Vater, vergib mir, dass ich gegen dich rebelliert habe. Ich empfange jetzt deine Heilung und Wiederherstellung, die Jesus am Kreuz für mich erwirkt hat. Danke, Jesus Christus, dass du mein Leid verstehst und mich aus meinem Leid errettest. Danke, dass du mich jetzt wiederherstellst, sodass das Leid keine Macht mehr über mich hat. Ich bin bereit, den neuen Weg im Glauben und mit Freude zu gehen. Und der Welt als Zeuge zu zeigen, dass du Gott rettest. Und wie herrlich deine Wege sind, denn das ist die Wahrheit. Amen. Und diese Wahrheit gilt es besonders im Leid zu ergreifen, indem du hoffst und glaubst, dass Gott dich aus diesem Leid herausholen kann, dass er es will und dass er es tut. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht.
Es gibt einen Grund, nicht zu verzweifeln. Es gibt einen Grund, weiterzugehen. Es gibt einen Grund, Hoffnung zu schöpfen. Glaube mir. Glaub mir, mein Kind, es gibt einen Grund, um aufzustehen. Es gibt einen Grund, um zu verzeihen. Es gibt einen Grund, Tränen zu trocknen. glaube mir, glaub mir, mein Kind, denn ich liebe dich mit allem, was ich habe, allem, was ich habe und was ich bin. Meine Liebe ist größer, als der höchste Berg, tiefer als das tiefste Meer, ist meine Liebe für dich. Es gibt einen Grund, zu vertrauen. Es gibt einen Grund, Freude zu spüren. Es gibt einen Grund, sich wieder zu öffnen. Glaube mir, glaub mir, mein Kind, denn ich liebe größer als der höchste Berg, tiefer als das tiefste Meer, ist meine Liebe für dich. Komm in meine Arme und was los, was dich hält, gib mir deine Tränen und tauch ein in meine Welt. Komm in meine Arme und lass los, was dich hält. Gib mir deine Tränen und tauch ein in meine Welt. Denn ich liebe dich mit allem, was ich habe. Was ich bin, meine Liebe ist größer, größer als der höchste Berg, tiefer als das tiefste Meer, ist meine Liebe. Meine Liebe ist größer, größer als der höchste Berg, tiefer als das tiefste Meer. Ist meine Liebe für dich, für dich, für dich, mein Kind, für dich, für dich, für dich.
Wir haben hier in unserer Mitte unfassbar kraftvolle Zeugnisse. Ich würde am liebsten mit jedem von euch sprechen und mich durch dein Zeugnis ermutigen lassen und Gott durch dein Zeugnis besser kennenlernen. Jetzt haben wir nicht die Zeit, dass jeder sein Zeugnis teilen kann. Aber wir haben hier eine wundervoll starke Frau unter uns. Für mich ist sie wohl eine der wundervollsten Frauen auf diesem Planeten, die ein so starkes Zeugnis mit sich trägt,
und dann noch den Mut hat, dieses Zeugnis heute mit uns zu teilen und uns mit in ihre Geschichte hineinzunehmen. Ein Applaus bitte für meine Zwillingsschwester Verena. Verena, ich danke dir sehr, dass du dein Zeugnis teilst, diesen Mut hast. Und ich will jetzt auch gar nicht lange drum herum reden. Erzähl du uns doch mal, was hast du erlebt?
Also anfangen muss ich, glaube ich, ungefähr letzten Sommer, wo mein Mann und ich angefangen haben, das zweite Kind zu planen. Beim ersten Kind ging das so schnell. Und dann passierte erstmal gar nichts. Und da habe ich schon, da fängt man schon irgendwie an, drüber nachzudenken oder zu zweifeln, so ein bisschen, so, was soll das jetzt? Ich war dann nach 4 Monaten letztes Jahr im Ende November dann wieder schwanger und habe 2 Tage vor Weihnachten letztes Jahr das Kind verloren. Und das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, es ist nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle, und es ist eigentlich, das war schon eine heftige Erfahrung. Da hat man schon angefangen, so ein bisschen zu zweifeln, auch an Gott gefragt und was das soll. Das eigentliche Leid, was ich erlebt habe, kam eigentlich erst viel später. Ich habe diese Geschichte da vor Weihnachten dann doch auch hinter mir gelassen und wir haben es weiter probiert. Ich bin 4 Monate später wieder schwanger gewesen, habe dann Angst gehabt, zum Frauenarzt zu gehen, weil ich schon echt Sorge hatte, dass wieder so diese Nachricht kommt, dass nichts auf dem Ultraschallbild zu sehen ist. Und ich hatte halt nur den Schwangerschaftstest gemacht, aber der war schon positiv. Und dann wieder dieser Tag, wo man anfängt zu bluten und man dann schon merkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und bin dann zum Frauenarzt und dann ging's alles recht schnell. Meine Frauenärztin hat im Ultraschallbild nichts gesehen und sagte, aber der HCG-Wert ist sehr hoch, also du bist schwanger, aber es ist kein Kind in der Gebärmutter. Also besteht die Gefahr, dass das Kind woanders sitzt, also noch im Eileiter. Und rechnerisch war es dann eigentlich auch schon die 6. Woche oder sogar noch später, die 8. Woche, glaube ich. Und sie hat mich sofort überwiesen dann in ein Krankenhaus. Ich habe auch eine Einweisung gekriegt. Ich konnte also gar nicht mehr selbstständig entscheiden, dass ich wieder gehen kann. Das hätte ich nämlich gemacht am nächsten Tag. Ich musste dann über Nacht da bleiben. Da war erst nur ein Assistenzarzt. Der hat nichts gefunden in der Gebärmutter, genau wie meine Frauenärztin eigentlich. Und dann musste ich eine Nacht da warten, bis der Chefarzt dann kommt. Und das war eigentlich der Moment, wo ich eigentlich hätte nach Hause gehen wollen, aber ich durfte dann eigentlich nicht mehr, weil eine Eileiterschwangerschaft ein sehr kompliziertes, also sehr gesundheitsgefährdend, lebensbedrohlich für die Mutter eigentlich. Und ich habe dann in dieser einen Nacht, die ich da auf diesem Zimmer lag und wo noch nicht klar war, was jetzt eigentlich ist, ganz viel gebetet, ganz viel Lobpreis gemacht und hab Gott Jesus angefleht, lass mein Kind leben. Und der Raum war ganz dunkel und ich war sehr intim mit Jesus. Ich habe ihn, als wenn ich ihn auf meinem Bett sitzen sehen habe. Und manchmal habe ich schon so das Gefühl, dass er mich in den Arm nimmt und tröstet. Das kenne ich schon von Jesus. Und das war ich habe Jesus da sitzen sehen, aber der hat nur aus dem Fenster geguckt. Und ich habe trotzdem weiter gebetet und weiter gefleht. Und Am nächsten Morgen haben die mich geweckt um 7 Uhr und um 7:30 musste ich runter zum Chefarzt. Das ging ganz schnell. Und ich weiß nicht, ob man jetzt das Bild sieht, aber der Doktor hat dann das Ultraschallgerät angemacht und die Kamera nicht auf meinen auf meine Gebärmutter, sondern auf den Eileiter gerichtet und da sah man dann das Kind. Und man sah sogar das Herz schlagen. Also es war ein lebendiges Kind im Eileiter. Und er hat gar nicht über das Kind gesprochen. So, er hat, für ihn war nur klar, das müssen wir wegmachen. Also entfernen. Also es ging schnell. Ich musste innerhalb von 5 Minuten diesen Zettel da unterschreiben, dass ich einwillige. Und das war echt ein Moment, wo ich habe mich gefühlt wie Pilatus. Also man möchte dieses Kind haben. Nichts sehnlicher als das. Und man muss dafür unterschreiben, dass er, ich habe ihn dann immer wieder angefleht oder gefragt, ob er nicht irgendwas machen kann. Ich habe gesagt, ich möchte warten, bis das Kind oder das Herz von dem Kind alleine aufhört zu schlagen. Ich lasse nicht zu, dass da auch noch eingegriffen wird. Für mich war das Mord. Und der Arzt hat mich dann angeschrien, dass ich sterbe, wenn wir jetzt nichts tun. Und ich musste das dann unterschreiben, also fühlt es sich auf jeden Fall an. Und hat mich dann noch begleitet bis zur Anästhesistin. Und da im Büro bin ich, habe ich mich erstmal nur heulend zusammengebrochen. Ich hatte gar keine Worte mehr. Für mich war es wirklich ein Eingriff und ich habe dem auch noch, ein Eingriff, der mein Kind tötet, und ich habe dem auch noch zugestimmt. Und das war eine Situation, die kriegte mein Gehirn auch gar nicht hin. Es war alles sehr, sehr schräg. Und ich bin, meine Anästhesistin, sehr coole Frau, hat irgendwann den Satz zu mir gesagt, ich verstehe immer gar nicht, warum man eingreifen muss und warum man das Kind jetzt töten muss und so. Und da hat sie gesagt, wir wissen ganz genau, warum wir das tun, weil sonst stirbt die Mutter eines 2-jährigen Sohnes, und damit meinte sie den Sohn, den ich jetzt schon habe, unnützerweise. Und sie hat mich wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass ich Mutter bin von einem Kind, der die Mutter hier auf der Erde braucht. Und ich habe es auch noch wieder geschafft, aufzustehen, und bin auf mein Zimmer und habe mich nur auf meine Bettkante gesetzt. Und das Zimmer war im 4. Stock und man hat einen sehr weiten Blick über ganz Lübbecke. Krankenhaus war das. Und während ich da so saß, habe ich plötzlich Jesus neben mir sitzen sehen. Und er saß genauso da wie in der Nacht davor und guckte mit mir zusammen aus dem Fenster. Es war, als hätte er mir in der Nacht davor schon irgendwie gezeigt, wie wie wir da beide am nächsten Tag sitzen werden. Und wir haben nur aus diesem Fenster gestarrt. Und dann auf einmal fällt mir dieser Park auf. Dieser Park, in dem ganz viele Familienhäuser gebaut werden, direkt vorm Krankenhaus. Ganz, nicht nur ein Haus, sondern da ist ein riesen Bauplatz, wo mehrere Familienhäuser gebaut werden. Und es war, als wenn Gott Jesus zu mir gesagt hat, also ich hatte nur die Frage im Kopf, warum Jesus? Warum das? Und es war, als wenn er gesagt hätte, Verena, ich habe Größeres vor. Ich baue an etwas Großem. Glaub es mir. Und das nächste, worauf ich immer gucken musste, war diese Windräder, die da vorm Krankenhaus waren. Und alle Windräder haben 3 Flügel. Und dieses eine Windrad, was mir immer ins Auge fiel, hatte 5. Es gibt eigentlich gar keine Windräder mit 5 Flügeln. Aber das, was ich gesehen habe, hatte 5. Und ich weiß nicht, ich hatte auch zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Idee. Ich weiß nur, ich habe es gesehen. Ich habe es immer wieder auf dieses 5-räderige Windrad geguckt. Dann irgendwann ging die Tür auf hinter mir und dann geht's auch immer wieder ganz schnell. Dann, mein Mann war vorher auch noch gekommen. Und dann bin ich runtergefahren worden. Und da habe ich die ganze Zeit nur geheult. Also das war grauenvoll, weil ich wusste, dass der Arzt jetzt mich aufschneidet und eigentlich auch ohne Vorwarnung das Kind daraus schneiden möchte. Und ich bin runtergefahren worden und habe immer nur geweint, und die OP-Schwester, die hat noch gedacht, ich habe Angst vor der OP, und versuchte mich zu beruhigen, aber Da helfen auch keine Worte. Ich hatte keine Angst vor der OP, die hätten mir ein Bein abschneiden können, aber ich wollte einfach nicht, dass der Arzt jetzt das Kind tötet. Und normalerweise wird man, ich wurde in den Vorraum geschoben von dem OP und normalerweise wird man da nicht mehr alleine gelassen. Aber sie musste irgendwas besorgen oder irgendwas holen. Und sie entschuldigte sich bei mir und sagte, ich bin gleich wieder zurück, ich bin nur ganz kurz weg. Und dann ging sie hinter mir raus und ich war ja in dem Vorraum zum OP, die Tür stand eigentlich auch auf, aber für diesen einen Moment gingen beide großen Türen nochmal zu, also so Riesenschotten. Und es schlossen sich gleichzeitig beide Türen und ich war für einen kurzen Moment alleine in diesem Raum. Und ich habe sofort gefragt, Jesus, wo bist du? Weil ich wusste, was für mich was zu tun war. Und sofort habe ich Jesus gesehen, aber so klar stand er bei mir am Bett. Und dann habe ich mich von dem Kind verabschiedet und habe gesagt, Jesus, ich möchte nicht, dass dieser Arzt mein Kind jetzt tötet. Du musst es vorher nehmen. Und dann habe ich wirklich mein Kind abgegeben und bei Jesus in den Arm gelegt. Und ich habe das so klar gesehen, dass Jesus mir mein Kind genommen hat und in den Arm gehalten. Und Jesus hat auch gar nichts gesagt oder so, aber es war, in dem Moment gingen die Türen wieder auf und es war für mich, es war so gut, weil ich wusste, der Arzt kann machen, was er will. Mein Kind ist bei Jesus. Und ich bin an Jesus vorbeigeschoben worden in den OP und es war okay. Mein Kind war bei Jesus. Das ist auch jetzt noch. Und ja, ich bin dann wieder aufgewacht und der Tag von der OP war, soll ich weiter erzählen, wie es danach war?
Wen du möchtest gerne.
Also ich bin aufgewacht und der Tag von der OP war übel, die Narkose, weil das ja die zweite im halben Jahr war. Das war heftig, da habe ich viel geschlafen und ich konnte auch noch nicht gleich nach Hause. Aber was mir besonders im Kopf geblieben ist, war der Tag danach. Also ich bin dann Tag der OP früh ins Bett gegangen und am nächsten Tag bin ich wach geworden und ich saß wieder auf meinem Bett und guckte aus dem raus auf diese Landschaft und ich hatte eigentlich das Schlimmste erlebt oder eins der schlimmsten Sachen. Ein lebendiges Kind wurde aus meinem Körper geschnitten und ich hatte Frieden. Ich hatte unfassbar großen Frieden. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Das war einfach, ich wusste, also ich konnte ernsthaft den Satz formulieren, alles war gut. Obwohl gerade alles, was ich erlebt hatte, nicht gut war. Und ich hatte ein Kind verloren, was ich mir sehnlichst gewünscht hatte. Aber das Gefühl, was ich hatte, war, alles war gut. Also einen Frieden, den wünsche ich mir jetzt noch, also den hatte ich auch noch nie vorher erlebt. Ich kannte das Gefühl nicht. Dieser Frieden war tief. Der war echt tief. Ich habe auch, ich habe das bei Facebook gepostet. Das ist mir dann sofort auch so durch den Kopf gegangen. Ich weiß nicht, haben wir das als Bild?
Ja. Das ist mir nämlich so bewusst geworden. Ich war ja da mit, also nicht die ganze Zeit da vor Ort, aber ich war ja mit dabei, gedanklich, und habe sie auch besucht als Schwester. Und dann hatte ich diese ganze Miserie miterlebt und sehe dann an dem Tag danach morgens bei Facebook bei Verena auf der Seite folgenden Post. Ich habe ihn an dem Tag noch per Screenshot abfotografiert, wo Verena dann gepostet hat, ich kann das leider nicht, Jesus zu kennen, bedeutet, dass dir niemand mehr irgendetwas nehmen kann, nicht einmal der Tod. Und dann darüber noch, Gott ist größer. Und das hat mich sehr bewegt, dass du, nachdem ich das gerade hörte, so etwas postet. Und dann war noch so die Frage jetzt von mir, du bist nicht an deinem Leid verbittert,
oder zerbrochen. Du hast sogar so etwas am Tag noch gepostet und auch danach, ja, natürlich war da Traurigkeit, ne? Wir haben ja auch so geweint, aber du bist eben nicht irgendwie so daran zugrunde gegangen. Kannst du uns da irgendwas drüber sagen? Wie erklärst du dir das?
Zum einen ernsthaft dieser Friede, den ich gespürt habe, auch die Tage danach. Ich bin wirklich getragen worden. Ich bin zusätzlich getragen worden durch Menschen. Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Ich hatte zwei sehr enge Freundinnen, die mich wirklich getragen haben. Also wir haben stündlich WhatsApp-Nachrichten geschrieben, die eine ähnliche Geschichte erlebt haben, auch beide. Also durch Menschen getragen worden. Und ich habe einen Monat später waren wir, oder anderthalb Monate später waren wir im Urlaub in Österreich und ich habe echt noch eine Antwort gekriegt auf diese fünf. Und das war so cool, wie Gott halt immer wieder noch, also irgendwie auch Wochen später mir noch Antworten gibt. So, ich wollte euch das vorlesen. Wir sind auf eine Almhütte gefahren nach Österreich. Und da oben gibt es keinen Strom, kein fließend Wasser und keinen Fernseher, aber ganz viele Bücher. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Lesetyp, aber weil da hat man dann Zeit und dann habe ich mir ein Buch genommen. Und das war eins der Bücher, die da rumlag, die Benjamin-Generation. Ich kann das nur empfehlen, das Buch, aber mich hat es natürlich besonders angesprochen, weil in den ersten Seiten lese ich dann folgenden Satz. Ein weiteres bedeutungsvolles Merkmal Benjamins ist die Zahl 5. Die Zahl 5 spricht von Gottes überfließender Versorgung durch seine Gnade. Überall, wo die Zahl 5 in der Bibel auftaucht, wird die Gnade Gottes sichtbar. Und es geht um den Benjamin von Josef, den Sohn, der halt der Bruder, der eigentlich alles fünfmal größer bekommt. So, und die Zahl 5 hat schon echt so eine Bedeutung. Und ich habe irgendwie diese Zahl 5 in der krassesten Leitsituation, ich habe zugesprochen gekriegt. Und für mich ist das ein Zuspruch von Gott direkt irgendwie. So fühlt sich das an. So ist es. Amen.
Ja, das ist richtig krass. Also an deinem Zeugnis wurden jetzt so mehrere Sachen sichtbar. Du hast nach Jesus gefragt. Mitten in deinem Leid, du hast Jesus wahrgenommen und du hast Zusprüche von ihm bekommen, an denen du dich festhältst. Für all das braucht man Glauben im Übrigen. Und ich fand das eben extrem krass, wo du erzählt hast, als du in diesem Raum saßt, bevor du Jesus das Kind gegeben hast, hast du gefragt, Jesus, wo bist du? Und wir werden jetzt einen Lobpreisteil haben. Also wir werden Lieder singen für Gott. Und ich möchte dir diese Frage, die Verena da gestellt hat, im Leid. Jesus, wo bist du? Die möchte ich dir jetzt mitgeben für diese Phase. Denn Jesus will dir nicht nur im Leid begegnen, sondern immer, jederzeit. Und wenn du etwas hast, was dich bedrückt, dann frag jetzt, Jesus, wo bist du? Und ich bin gespannt, was Jesus für dich hat. Für Verena hat er durch die Zahl 5 ihr einen überfließenden Segen zugesprochen. Und das ist wirklich krass. Verena wird noch weiter die nächsten Jahre für uns Zeugnis sein. Was für ein Segen da noch kommt. Eine überfließende Gnade. Wir werden in dieser Lobpreiszeit, das ist eine Zeit der Begegnung mit Gott, auch anbieten, für euch zu beten. Ich weiß nicht, was bei dir jetzt so hochgekommen ist, während der Predigt vielleicht schon oder als Verena jetzt erzählt hat. Und wir möchten gerne für dich beten, dass wir einfach dir Segen zusprechen oder dass wir einfach mit dir zusammen zu Gott gehen oder dass wir stellvertretend für dich dein Leid klagen oder du empfängst einfach nur von uns ein Gebet. Und ich möchte dich ermutigen, so ein Gebet
Gebetsschritt zu gehen. Ich weiß, dass das herausfordernd ist, wenn man aufsteht von seinem Platz und irgendwo hingeht. Ist ja immer für uns Menschen sowas, denken dann die, die neben mir sitzen. Ich möchte euch zu diesem Aufstehen übrigens auch gerne ermutigen, beim Lobpreis aufzustehen. Wer das möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Manche heben auch ihre Hände. Ich persönlich mache das auch immer sehr gerne, weil ich Gott so einfach mit meinem ganzen Körper lobe für das, was er getan hat, für das, was er ist.
Genau. Ja, und bevor wir jetzt echt so diese Lieder Gott entgegensingen, singen wir jetzt ein Lied, was so aus Gottes Perspektive an euch gerichtet ist, an uns gerichtet ist, so als Einstimmung ein Stück weit dazu.
Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meine Hand. Du brauchst mir nichts zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder. Alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine Ängste nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie nieder. Du brauchst sie nicht länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass Hoffnung gebe ich dir wieder, lass die Zweifel einfach los. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß.
Herr, und so kommen wir jetzt vor dich und möchten wirklich ablegen bei dir. Unsere Zweifel ablegen und unsere Sorgen ablegen, weil bei dir sind sie gut aufgehoben, bei dir sind wir und bei dir ist unser Herz gut aufgehoben. Und so möchten wir uns jetzt ausrichten nach dir, möchten die Lieder, die wir jetzt singen, dir zusingen, mit der Frage, Jesus, wo bist du? Ja, und dich anbeten, weil du Gott bist, weil du würdig bist.
Boah, also für mich war das gerade echt, echt krass. Ich finde, Gott hat unfassbar gewirkt und ich fand das so cool. Ihr seid so cool, dass ihr hier alle mitgemacht habt. Ihr seid super, genial. Das war es auch dann schon mit unserem Abend. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, noch zusammen zu bleiben und ins Gespräch zu kommen, euch hier noch mit ein bisschen hinzusetzen. Das ist ein offener Abend. Man muss hier nicht schnell nach Hause gehen, auf gar keinen Fall. Ja, da mache ich ganz kurz einen Dank an dich. Du hast uns mit hineingenommen in das Thema. Du hast uns eine ganz neue Perspektive geschenkt. Und vielen Dank dafür. Wir haben eine Kleinigkeit für dich. Schön, dass ihr hier wart und ihr wisst, wir haben hier auch weiterhin Gottesdienste, jeden zweiten Sonntag im Monat. Wenn ihr Interesse habt, hier irgendwie mal zum Gottesdienst zu kommen, sprecht uns an, dann können wir euch genau sagen, wann, wie, wo, was stattfindet. Schön, dass ihr da wart. Einen schönen Abend noch. Da seid.